Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Ann-Kathrin Jeske, guten Morgen. In der Slowakei wird am Wochenende gewählt und eine Überraschungskandidatin sorgt dafür, dass die Präsidentschaftswahl spannend wird. Außerdem blicken wir auf die Ukraine und fragen, was hält eine Gesellschaft zusammen, die mit dem Krieg lebt? Und wir dürfen teilhaben am Alltag einer tschetschenischen Familie, die strenge traditionelle Regeln pflegt. Und das mitten in Berlin. Abrechnen mit der alten politischen Elite. Dazu haben am Wochenende viele Slowaken die Gelegenheit, denn in der Slowakei beginnen am Samstag die Präsidentschaftswahlen. Warum abrechnen? Weil im vergangenen Jahr viel darüber bekannt geworden war, wie eng so mancher slowakischer Politiker mit organisierten Kriminellen verkehrt. Damals waren der Investigativjournalist Jan Kuciak und seine Verlobte Martina Kuschnirova ermordet worden, weil sie offenbar zu viel wussten über eben diese korrupten Verbindungen. Bei der Präsidentschaftswahl hat deshalb eine politische Newcomerin überraschend gute Chancen. Unser Korrespondent Peter Lange erzählt, welche Kandidaten die erste Runde dieser Wahl gewinnen könnten.
Dieser Mann, so um die 50, hat sich schon entschieden, wen er am Sonnabend wählen wird. Herrn Maroš Šefčovič, denn er ist ein erfahrener Diplomat. Ich bin überzeugt, dass er auch in Europa sehr respektiert ist. Also deshalb. Und auch diese Studentin, etwa 20, weiß schon, bei welchem Namen sie ihr Kreuz machen wird. Susanna Čaputová werde ich wählen, denn sie ist die liberalste Kandidatin und ich denke, die Slowakei braucht das. Besonders ihre Haltung zu registrierten Partnerschaften für Homosexuelle, die hat mich beeindruckt. Maroš Šefčovič und Susanna Čaputová, das sind die Favoriten im ersten Durchgang der Präsidentschaftswahl in der Slowakei. Sie führen in den Umfragen das Bewerberfeld an, das aus 11 Männern und 2 Frauen besteht. Der parteilose Maroš Šefčovič, 52 Jahre alt, ist von der SMER aufgestellt worden, der linkspopulistischen Regierungspartei, die noch immer vom früheren Ministerpräsidenten Robert Fico geleitet wird. Ich bin eindeutig linksorientiert. Für mich sind deshalb alle bisher eingeführten Sozialprogramme besonders wichtig. Ich würde sicher nie Gesetze unterschreiben, mit denen zum Beispiel Gratismahlzeiten an Schulen abgeschafft würden. Ein Präsident mit menschlichem Antlitz will er sein, der die Sorgen der kleinen Leute ernst nimmt. Viele vertrauen ihm, denn als EU-Kommissar war er vom heimischen Korruptionssumpf weit genug weg. Ein Garant für die Verankerung der Slowakei in der Europäischen Union wäre er sicher auch. Seine nach den Umfragen wichtigste Konkurrentin ist Susanna Čaputová. Ich will dazu beitragen, dass unser Land gerechter wird, dass die Jungen, die im Ausland studieren und arbeiten, gern wieder zurückkommen. Ein Land, zu dem die Menschen eine positive Beziehung haben. Susanna Čaputová ist 45 und kandidiert für die neue Partei Progressive Slowakei, die noch gar nicht im Parlament ist. Ihre Unterstützer sehen sie als slowakische Erin Brockovic. Als Anwältin und Bürgerrechtlerin war sie maßgeblich daran beteiligt, dass eine grundwassergefährdende Mülldeponie geschlossen wurde. Ihr Profil? Liberal, ökologisch, proeuropäisch. In den Umfragen hat die weithin unbekannte Juristin einen eigentlich unglaublichen Aufstieg geschafft. Der hat dazu geführt, dass sich der mitfavorisierte parteilose Wissenschaftler Robert Mistrik zurückgezogen hat. Wovon diese Frau offenkundig enttäuscht ist. Ich werde höchstwahrscheinlich nicht zur Wahl gehen, denn alle Kandidaten haben ein gewisses Minus. Also werde ich diese Wahl wohl lieber anderen überlassen. Trotz der guten Umfragewerte, Susanna Čaputová hat in der sehr katholischen und gesellschaftspolitisch sehr konservativen Slowakei ein Handicap. Als Frau sowieso, aber auch mit ihrem Eintreten für gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Für Maroš Šefčovič ist nur die traditionelle Ehe vorstellbar. Er hat den Schulterschluss mit der katholischen Kirche gesucht. Tatsächlich hat einer der Bischöfe auch schon erklärt, die Wahl ultraliberaler Bewerber wäre eine Sünde. Das liegt auf einer Linie mit einem anderen Bewerber, der auch gewisse Chancen hat, in die Stichwahl zu gelangen. Stefan Harabin, höchst umstrittener Richter am obersten Gericht, ein geradezu klassischer Rechtspopulist, autoritär und antieuropäisch, ein Putin-Verehrer. Es ist notwendig, die Staatlichkeit der Slowakischen Republik zu retten, denn die europäische Integration bedeutet ihren Untergang. Es ist notwendig, die christliche Familie zu retten, denn die islamische Migration soll sie ersetzen. Harabin ist das Schreckgespenst für alle demokratischen Parteien. Er könnte die Stimmen der Antisystemkräfte auf der extremen Rechten vereinen und damit zumindest die Stichwahl erreichen. Richard Sulik, Oppositionsführer von der neoliberalen SAS, kann sich nicht vorstellen, dass der rechte Richter Erfolg hat.
Also das wäre schon eine riesengroße Schande für die Slowakei, wenn so jemand nur in den zweiten Wahlgang kommen würde. Ich hoffe, er kommt da nicht.
Aber völlig auszuschließen ist es nicht. So könnte die Präsidentschaftswahl in der Slowakei auch einen Hinweis geben, in welche Richtung das Land in Zukunft gehen wird.
Peter Lange über die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in der Slowakei. Was hält eine Gesellschaft zusammen? Das ist eine Frage, die gerade in vielen europäischen Staaten gestellt wird. Und noch drängender ist die Frage in der Ukraine, wo im Osten des Landes seit 2014 Krieg herrscht. Vorangegangen waren dem Krieg die sogenannten Maidan-Proteste in Kiew, Proteste für eine Annäherung an die EU. Doch ein Teil des Landes, der näherte sich Russland an. In dieser Woche ist es genau 5 Jahre her, dass die Bewohner der Krim darüber abstimmten, zu Russland gehören zu wollen. Was folgte, war die russische Annexion der Krim. Dieser Konflikt, er teilt nicht nur das Land, er spaltet auch das Volk. Wie können sich die Menschen in der Ukraine also wieder näher kommen? Damit beschäftigen sich die Macher des Magazins Ukrainer. Sie sagen, im ganzen Land müssen die Menschen sich besser kennenlernen. Peter Sawicki hat sich das erklären lassen.
Große Geschichten entstehen manchmal am Schreibtisch. An einem grauen Vormittag tippt Mikola Nosok auf die Leertaste seines Laptops und spielt ein Video ab. Zu sehen ist ein Fährmann, der gerade einen Anker lichtet. Mikola Nosok ist Regisseur beim Reisemagazin Ukrainer. Es porträtiert verborgene ukrainische Lebensgeschichten. Wie die des Fährmanns auf dem Fluss Dniester irgendwo im Südwesten des Landes, im Grenzgebiet zur Republik Moldau. Brücken gibt es dort keine, was dem Fährmann seine Arbeit sichert. Die Erzählungen von Ukrainer folgen einem klaren Schema, erklärt Nosok. Wir haben das Format des Videoblogs. Darin zeigen wir hintergründig, wie das Team durch die Ukraine reist. Ein Film beginnt in der Regel mit Aufnahmen vom Sonnenaufgang. Danach bewegen wir uns von Szene zu Szene und erzählen so die Geschichte des jeweiligen Ortes. Ukrainer hat eine Website und ist in den sozialen Medien präsent. Auf Facebook hat das Magazin mehr als 80.000 Abonnenten. Es finanziert sich über Sponsoren und Crowdfunding. Neben den Filmen gibt es Fotostrecken und Texte. Sie werden von Freiwilligen in 8 Sprachen übersetzt, auch ins Deutsche. Mitgründer Bogdan Logvinenko beschreibt das Kernanliegen. Unser Ziel ist, Wissen über die Ukraine zu sammeln, um es dann in erster Linie mit Ukrainern zu teilen, aber auch mit einem internationalen Publikum. Wir möchten Traditionen und Lebensweisen schildern, Geschichten also, die ein buntes Bild der jeweiligen Region zeichnen. Knapp 60 Expeditionen hat Ukrainer seit Herbst 2016 unternommen. Das Team hat über Menschen berichtet, die ins Gebiet nahe Tschernobyl zurückkehren, außerdem vom Steppen-Naturpark Askanjanova nahe der Krim erzählt und in Uschgorod in den Karpaten das wohl einzige indische Stadtviertel in der Ukraine besucht. Für Autor Logvinenko ist Ukrainer mehr als ein Magazin. Es ist ein Projekt, wie er sagt, das den kulturellen Reichtum des Landes zeigen soll.
In Soviet time, everything was centralized. The best
things. Die Sowjetunion war enorm zentralisiert. Für die vielen ukrainischen Regionen war in der Wahrnehmung kaum Platz. Auch für mich war die Ukraine früher viel unbekannter. Wir haben jetzt aber etwa bulgarische und albanische Gemeinden entdeckt und sehen die große Vielfalt hier. Für mich liegt darin die Kraft des Landes.
Somehow is the power of Ukraine.
Bogdan Lokvinenko ist ein Globetrotter. Etwa 50 Länder hat er schon bereist. Er hat in Indonesien und Malaysia gelebt. Doch dann brachte ihn ein Ereignis dazu, seine Heimat näher zu erkunden. Im Kern hat uns der Maidan inspiriert. Wir haben 2014 erkannt, dass wir uns nicht genug um unser Land kümmern. Ich hatte damals im Ausland gelebt und mich selbstkritisch gefragt, interessiere ich mich wirklich ausreichend dafür, was in der Ukraine passiert? Von den politischen Entwicklungen seit den Maidan-Umbrüchen ist das Ukrainer-Team enttäuscht. Sie hoffen aber, dass viele Landsleute das Potenzial und damit den Wert der Ukraine erkennen. Bogdan Lokvinenko möchte auch, dass die Ukraine im Ausland besser bekannt wird, über den Krieg im Donbass hinaus. Es gibt viele Stereotypen und das ärgert uns. Durch den Krieg wissen viele Menschen wenigstens, dass die Ukraine existiert. Aber das reicht natürlich nicht, um zu verstehen, was sie ausmacht. Genau das aber möchten wir vermitteln. Und Regisseur Mykola Nosok bemerkt, dass er heute teilweise besser informiert ist als ein prominentes Online-Lexikon. Für mich war es interessant, Polisia in der Nordukraine zu bereisen. Es gibt dort Imker, deren Arbeitsweise laut Wikipedia seit 200 Jahren quasi tot ist. Wir haben aber gesehen, dass das nicht so ist. Mich hat diese Entdeckung besonders gefreut.
Peter Sawicki über das Magazin Ukraine aus Kiew. Tschetschenen, die in Deutschland leben. Wenn deutsche Medien über die tschetschenische Bevölkerung hierzulande berichten, dann kommen die Schlagzeilen meist negativ daher. Es geht dann beispielsweise um kriminelle Banden oder um radikale Islamisten. Das so produzierte schlechte Image, es treibt auch die tschetschenische Community selbst um. Und so versuchen einige von ihnen, das öffentliche Bild aufzupolieren. Wie die Familie in unserem nächsten Beitrag. Sie lebt nach traditionellen tschetschenischen Regeln und sie glaubt, dass ein Leben nach diesen Regeln helfen kann, die Kriminalität einzudämmen. Wie ihr Alltag aussieht und wie gut sich die Traditionen tatsächlich mit dem deutschen Rechtsstaat vertragen, Gesine Dornbüt berichtet.
Hallo.
Kommen Sie rein.
Danke, ich war mir gar nicht mehr sicher, welche Etage.
Kommen Sie rein.
Hallo.
Eine Hochhaussiedlung im Norden Berlins.
Na, ihr?
Ahmed Dokudajew hat Besuch von seiner Schwiegertochter und den drei Enkeln.
Wir wollten gerade gehen damit.
Sie verabschieden sich gerade. Der Jüngste sitzt schon in der Kinderkarre. Die beiden Mädchen sind bereits angezogen.
Hallo, grüße Sie.
Der Großvater sitzt im Wohnzimmer und schaut ihnen hinterher. Die Sofas sind mit Stickdeckchen geschützt. Ein Gebetsteppich ist aufgerollt. In den Ecken stehen Kunstblumen. Es ist warm, doch Dokudajew trägt eine Lammfellmütze, den traditionellen Kopfschmuck tschetschenischer Männer. Seine Enkel sieht er jeden Tag.
Ich kann nicht ohne sie. Wenn sie mal nicht zu mir kommen, gehe ich zu ihnen.
Ahmed Dokudajew ist 72 Jahre alt. Er kam vor 11 Jahren mit seiner Frau und drei Söhnen nach Berlin, floh vor politischer Verfolgung. In Tschetschenien hatte er sich für die Unabhängigkeit von Russland engagiert.
Ein Tschetschene muss Sitten und Bräuche respektieren. Die Älteren zu ehren gehört dazu. Er muss sie versorgen, wenn sie das selbst nicht mehr können.
In Tschetschenien gibt es viele solcher Regeln. Das sogenannte Adat-Recht, eine Art Gewohnheitsrecht, wird seit Jahrhunderten mündlich überliefert. Auch die Blutrache zählt dazu. und die Bevormundung der Frau.
Der Vater ist bei uns alles. Mit der Mutter kann man diskutieren. Die Mutter ist die Mutter. Aber wenn der Vater etwas sagt, dann darfst du in keinem Fall widersprechen. Sein Wort ist Gesetz.
Sein ältester Sohn steht zurückhaltend in der Ecke, hört mit leicht gesenktem Blick zu. Er setzt sich nicht, solange sein Vater es ihm nicht bedeutet. Es sei nicht üblich, erläutert er später. Selim Khan Dokudayev ist 28 Jahre alt und arbeitet in einer Baufirma. Er ist der Vater der drei Kinder.
Ja, also in tschetschenischer Familie verantwortlich der Vater. Und der Vater muss kümmern, dass die Familie Essen hat, dass die Familie ein Dach hat, ein Haus hat, wie andere normale Familie. Alles Fernsehen, alles haben. Und auch liegt viel Verantwortung, große Verantwortung auf den Vater. Deswegen der erste Wort in der Familie, der Mann.
Nicht alle Tschetschenen leben nach diesen Regeln. Es gibt Familien, in denen die Frauen kurze Röcke tragen, in denen Alkohol getrunken wird, in denen Männer und Frauen selbstverständlich an einem Tisch sitzen und gleichberechtigt miteinander diskutieren. Aber weil Tschetschenien klein ist, weil jeder jeden über wenige Ecken kennt und der Gruppendruck groß ist, sind diese Familien darum bemüht, ihre europäische Lebensart nicht nach außen zu kehren, nicht einmal im Westen. Sie fürchten, aus der Gemeinschaft ausgestoßen zu werden. Vater und Sohn Dokudayev meinen, wenn die tschetschenischen Traditionen besser eingehalten würden, gäbe es weniger Probleme mit tschetschenischer Kriminalität, auch in Deutschland. Ahmed Dokudayev hat deshalb mit Gleichgesinnten in Frankreich, Norwegen und vielen anderen Ländern einen europäischen Ältestenrat gegründet. Die Männer treffen sich einmal im Monat zu einer Skype-Konferenz und besprechen aktuelle Probleme.
Wir sind in der Fremde. Unsere wichtigste Aufgabe ist, den jungen Leuten zu sagen, verstoßt nicht gegen die hiesigen Gesetze. Auf keinen Fall.
In Tschetschenien werden die Alten gerufen, um bei Konflikten zu schlichten. Auch das setzt sich in der Diaspora fort. Selim Khan Dokudayev begleitet seinen Vater dabei. Er erzählt von einer Tschetschenin aus Brandenburg, die von einem tschetschenischen Mann belästigt wurde, mit obszönen E-Mails, per SMS, mit nächtlichen Anrufen. Statt zur Polizei zu gehen, beklagte sich die Frau bei ihrem Bruder.
Und der Bruder hat zu dem Mann gegangen in ein Wohnheim. Und mit seiner Cousins?
Gemeinsam verprügelten sie den mutmaßlichen Stalker. Der ging daraufhin zur Polizei, erstattete Anzeige wegen Körperverletzung. Daraufhin wandte sich die Frau an die Männer vom Ältestenrat. Die machten den Mann ausfindig.
Dann haben wir gesagt, guck mal, du hast Anzeige gemacht und die Familie haben jetzt Probleme und viele Kosten, Anwalt und so weiter. Ist nicht gut, als eine tschetschenische Community so einen Streit rausgehen und am Amtsgericht und das nochmal, vielleicht kommt das an Zeitung drauf. Wir haben sowieso hier schlechten Ruf und dann ihr macht das, dieser Ruf noch weiter.
Der Mann zog die Anzeige zurück.
Grünen Tee oder schwarzen Tee?
Während Selim Khan erzählt, deckt seine Schwägerin den Tisch. Salina ist 21 Jahre, trägt ein Tuch im Haar, wie es in Tschetschenien üblich ist, und ein langes Hauskleid. Die Ärmel reichen bis über die Ellenbogen. Salina kam mit 7 Jahren nach Berlin. Sie ist die Frau des jüngeren Bruders.
Bei uns ist es unhöflich, den Namen des Mannes zu sagen, deswegen lasse ich das lieber.
Ahmed Dokudayev setzt sich an den gedeckten Tisch.
Über unsere Sitten und Traditionen kann man sehr lange reden. Manche mögen sie für wild halten, aber ich halte sie für menschlich. Ein echter Mensch muss sich danach richten.
Gesine Dornblüt berichtete über traditionell lebende Tschetschenen in Berlin. In Tag für Tag zieht mein Kollege Andreas Mein gleich Bilanz, 6 Jahre Papst Franziskus. Das war Europa heute. Danke fürs Zuhören, sagt Ann-Kathrin Jeske. Kommen Sie gut durch den Tag.